Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, die du mir jetzt durch deine Barmherzigkeit, durch deine Gnade gegeben, dein Wort heute zu verkündigen. Ich habe kein eigenes Wort. Ich überlasse dir meine Zunge und ich überlasse dir auch unser Herzen. Lass das Wort ein fruchtbarer Grund in unser Herz heute finden. Im Namen Jesus. Amen. Ja, die Geschichte von David und Goliath ist eine bekannte Geschichte. Auch für die Leute, die nicht so viel Bibel lesen oder gar nicht lesen, hat man schon von David und Goliath gehört. Und von der Geschichte können wir immer wieder was herauskommen oder ausfindig machen. Und wir werden ein paar Verse von 1. Samuel, Kapitel 17, lesen. 1. Samuel, Kapitel 17. Ich lese erstmal von Vers 10 und dann gehe ich weiter zu Vers 21. Die andere kennen wir schon. Moment. Ja, da ist es. Kapitel 17. Ich lese aus Vers 10. Und der Philister sprach: Ich habe heutiges Tages dem Herr Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Vers 21. Denn Israel hatte sich gerüstet, so wären die Philister wieder hierher auch gerüstet. Vers 25. Und jedermann in Israel sprach: Habt ihr den Mann gesehen? Habt ihr den Mann gesehen heraus? Heraustreten, denn er ist herausgetreten, Israel Hohn zu sprechen. Und wer ihn schlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Töchter geben und will seines Vaters Haus frei machen in Israel. Was hier David gesehen hat, war kein persönlicher Feind. Er war ein Feind Israels. Und Goliath hat geglaubt, dass er könne etwas tun, um die Nation Israel, die von Gott gewählt wurde, zu dezimieren und zunichte zu machen. Aber Gottes Aussagen und den großen Prophezeiungen über Israel wissen wir, dass Israel unzerstörbar ist. Wie auch immer Goliath sich erheben mag, wissen wir, dass Israel nicht zerstört werden kann. Mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und mit der Offenbarung, die Gott Mose gegeben hat, wissen wir, dass Israel nicht zerstört werden kann. Auch mit der Verheißung Christi, dass er durch Juda in Israel wiederkommt und Christus kommt noch, wissen wir, dass Israel nicht zerstört werden können. Wenn wir an die Nation Israel denken, denken wir auch an die Kirche, die Gemeinde des allmächtigen Gottes. Die Verheißung Gottes über die Kirche lassen uns wissen, dass auch die Kirche, die Gemeinde Gottes, unzerstörbar ist. Die Kirche Gottes heute sieht auch oder bekommt auch Feinde wie Goliath. Im Alten Testament hat David so einen körperlichen Goliath gesehen. Und heute kommt Goliath in anderer Weise. Und Jesus hat uns gesagt, dass er die Gemeinde die Schlüssel gegeben hat. In unserer Hand liegt der Sieg bereit. Und wir werden jeden Goliath, die Kirche, der mit der Gemeinde Gottes streitet, wir werden ihn besiegen im Namen Jesus. Ich möchte heute über Goliath, die Feinde der unzerstörbaren Kirche sprechen. Und da ich jetzt seit langem nicht mehr auf Deutsch gepredigt habe, weiß ich, dass vielleicht werde ich ein paar Worte nicht richtig aussprechen. Und deshalb habe ich die ja so in diese verschiedene Folie reingebracht. Wenn ich ein Wort nicht richtig ausspreche, dann könnt ihr das ja auf der Folie sehen, was ich gemeint habe. Und die Predigt werde ich in drei Punkte unterteilen. Der erste Punkt, warum die Anfechtung von Goliath? Der zweite Punkt, Wachsamkeit gegen tödlicheren Goliath. Es gibt gefährlicheren Goliath heute. Viel gefährlicher als Goliath, den David gegegnet haben. Und dritter Punkt, Waffen des Sieges über Goliath. Erster Punkt. Warum die Anfechtung von Goliath? Nochmal, 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 4. Kapitel 17, Vers 4. Da trat hervor aus dem Lager der Philister, ein Riese mit Name Goliath von Gat, 6 Ellen und eine Handbreit hoch. Die Bibel hat so mit verschiedenen Begriffen seine Größe beschrieben. Wir können daran denken, wie ist König Saul entstanden? Einmal kamen die Leute zu Samuel und sagten, geben Sie uns oder gebt uns einen König, wie andere Nationen mit uns in der Kampf ziehen wird. Samuel hat geantwortet, nee, das ist nicht in Ordnung. Der Gott ist unser König. Der Gott ist unser Herr. Der Gott ist unser Führer. Sie sagte, nein, aber wir brauchen einen menschlichen König. Und Gott hat Samuel gesagt, ja, sie haben mich abgelehnt, aber sie haben dich nicht abgelehnt. Du darfst ihm einen König geben. Und so ist Saul entstanden. Und die Leute, nachdem sie Saulus gesehen haben und sagten, er war Schulter über Schulter größer als die anderen. Ja, der ist der Mann, der ist der Mann. Lange lebe der König, lange lebe der König. Und jetzt hat König Saul das Volk Israel in dieses Schlachtfeld geführt. Wie hat sie dann reagiert? Vers 11, da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Das ist der Mann, der Schulter über Schulter größer als der andere war. Liebe Geschwister, ich habe hier so geschrieben, die Wahl, die wir selbst treffen, wird uns den Sieg gegen den Feind nicht geben. Die Wahl, die wir uns selbst treffen, werden wir uns den Sieg nicht geben. Nur Gott kann uns den Sieg geben. Und das hat Gott mit David da gemacht. Wenn man weiter im 1. Samuel liest, merkt man, dass alle Männer sind dann waren von Goliath gelaufen. Wie ich schon erwähnt habe, Goliath war nicht Davids persönlicher Feind. Es gibt viele Christen heute, sie kämpfen nur mit persönlichen Problemen, persönlichen Feinden, persönlichen Herausforderungen. Und wir schließen die Möglichkeit aus, sich oder uns erheben zu lassen, um die Kirche zu verteidigen, um gegen den Feind der Kirche zu kämpfen. Goliath hat ein Ziel, er hat einen Plan, als er rauskam. Das Plan bezieht sich auf Israel. Und heute noch hat heutige Goliath einen Plan gegen die Gemeinde. Werden wir denn noch später darüber sprechen? Ein Ziel von Goliath war eins, um Israel zu besiegen. Er wollte die Autorität Israels verringern, damit Israel keine Macht mehr üben konnte. Er hat auch ein zweites Ziel, Israel zu verringern. Und dann ein drittes Ziel, um Israels Heer zu zerstören, kaputt zu machen. Und dann, wenn er das gelingt, dann ist Israel schwach. Das ist sein Plan. Und wenn Israel schwach ist, hat Israel keine Werte mehr. So, er hat es als ein Plan, um Israel zu entwürdigen. Die Nationen, die umherum Israel waren, hat Israel so als ein spezielles Land, ein spezielles Volk gesehen. Sie haben Angst vor Israel. Und Goliath hat versucht, Israel vor anderen Nationen zu demystifizieren. Das war ein Ziel. Nummer 6. Um Israel zu verleumden. Wir kennen schon diese Geschichte in Josua Kapitel 2, Vers 8. Josua Kapitel 2, Vers 8. Das, was Rahab gesagt hat. Und ehedem die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf, das Dach, und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch feig geworden. Das wusste schon Goliath und die Philister. Deshalb wollte er Israel verleumden. Und schließlich Israel zu beherrschen. Das hat er in Vers 9 unserer Texte gesagt. Er sagte, vermag er wieder mich zu streiten und schlägt mich, so wollten wir eure Knechte sein. Vermag ich aber wieder ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein, dass ihr uns dienet. Das war der Plan, um Israel zu beherrschen. Der Feind hat sich heute nicht geändert. Der Teufel, Satan, hat sich nicht geändert. Sein letztendliches Ziel ist, die Kirche zu zerstören. Wir müssen das verstehen. Wenn wir als individuell Anfechtung von dem Teufel bekommt, das Ziel des Teufels ist nicht, uns allein zu zerstören, aber sein letztendliches Ziel ist, die Gemeinde Gottes schwach zu machen. Die Gemeinde Gottes zu zerstören. Die Autorität der Gemeinde Gottes wegzunehmen. Aber die Kirche des lebendigen Gottes ist unzerstörbar. Die Kirche des lebendigen Gottes wurde auf dem Felsen der Zeitalter erbaut und gegründet. Satan kann die Kirche nicht zerstören. Jesus hat in Matthäus Kapitel 16, Vers 18 gesagt, auf diesem Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Höhle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmels reiche Schlüssel geben. Alles, was du auf Erde bindet wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erde lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Und das Tor der Höhle wird es nicht verhindern. Amen. Also, wer gegen dich oder gegen die Kirche richtet, richtet sich gegen den allmächtigen Gott. Ihre Niederschläge ist bereit abgestempelt. Amen. In Apostelgeschichte gibt es was in Kapitel 12. Das ist ein gutes Beispiel, wovon ich rede. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 1. Kapitel 12, Vers 1. Er kam aber vor der, ist das Kapitel 12? Moment. Ja, Vers 1. Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände auf ein etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er hat vergessen, dass er ein König ist. Er hat Verantwortung über das Land. Aber der Teufel hat in seinem Herz gelegt, dass er die Kirche peinigen. Und Vers 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Von Vers 1 wissen wir, sein Ziel ist nicht nur Jakobus zu töten, aber die Gemeinde Gottes zu peinigen. Vers 3, und da er sah, dass es den Juden gefiel, fiel er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der Süßebrote. Er wollte das weitermachen. Aber in diesem selben Kapitel sehen wir in Vers 23, Vers 23, alsbald schlug ihn derselbe König Herodes. Asbad schlug ihn der Engel des Herrn, darum, dass er die Ehre nicht Gott gab und ward gefressen von den Würmern und gab dem Geist auf. Vers 24 wollte er verhindern. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Das wollte er verhindern. Deshalb habe ich gesagt und ich sage es immer noch mal. Wer sich gegen dich oder gegen die Kirche richtet, richtet sich gegen den allmächtigen Gott. Ihre Niederlage ist bereits abgestempelt. Amen. Jetzt, der zweite Punkt. Wachsamkeit gegen tödlicheren Goliath. In unserem Leben haben wir verschiedene Gegner. Der Goliath, mit dem ich zu tun habe, ist nicht dein Goliath. Du hast andere Herausforderungen, ich habe eine andere Herausforderung. Ich möchte ein Akrostichon mit dem Namen Goliath verwenden, um die Feinde der heutigen Kirche zu beschreiben. Mit Goliath. Gebetslosigkeit. Das ist ein Goliath heute, mit dem wir kämpfen müssen. Gebetsstunden heute ist wie, es ist überall, nicht nur in Deutschland. Die Leute können andere Programme machen, besuchen, Low Price, ja, und das ist alles gut. Aber wenn es um Gebet geht, sieht man nur sehr wenige Leute, manchmal keine. Heutzutage in der Gemeinde gehören Gebetsstudenten zu den Aschenputtel. Man sagt das auf Englisch, Cinderella. Aschenputtel der Gemeinde, die keiner wollte oder keiner will. Aber Gebet war und Gebet bleibt immer die Atmung der Gemeinde, die Sauerstoff der Gemeinde. Ohne Gebet sind wir fast tot. Ich muss das so grob ausdrücken. Wenn wir zu Hause selbst nicht beten können, hat die Gemeinde auch Möglichkeit angeboten. Für uns, für andere, für die Gemeinde, für die Missionsarbeit zu beten. Wenn wir Lukas Evangelium lesen, sehen wir, wie oft Jesus gebeten hat. Er ist Gott, aber er hat trotzdem gebeten. Er hat uns Beispiele gegeben. Wir als Christen können ohne Gebet nicht leben. Der Feind ist stark, Gott ist stärker. Und durch Gebet können wir auch die Kraft Gottes in unsere Situation hineinbringen. Also, Gebetlosigkeit ist eine große Goliath heute in der Gemeinde Gottes. Nummer 2, Oberflächlichkeit. Mit Oberflächlichkeit spreche ich im Sinn von Geistlosigkeit. Gott sei Dank, ich sehe in der Ecclesia Gemeinde hier in Pforzheim Wachstum. Es gibt numerische Wachstum und das ist auch ein Zeichen des geistlichen Wachstums. Und manchmal, für manche Leute, sie sagen, nee, ich mag es so, wie ich bin. Ja, das ist deine Berufung, genauso wie im Gebet. Jemand hat mir mal gesagt, ich habe ihm mit ihm über Gebet gesprochen und hat mir gesagt, nee, das ist nicht meine Berufung. Das hat er mir wortwörtlich gesagt. Das ist nicht meine Berufung. Er hat Gebet als Berufung für Gott so verstanden. Oberflächlichkeit manchmal zeigt sich, wenn wir nur für uns interessieren und nicht für geistliche Dinge oder Dinge, die auch Gott bewegt. Das sieht man auch für viele Leute, mit vielen Leuten, die zu irgendwelcher Gemeinde gehören. Sie wissen nicht von geistlichen Dingen und sie bleiben oberflächlich, wenn es mit Christentum zu tun ist. Oberflächlichkeit ist ein Goliath heute, mit dem wir stark kämpfen müssen. Lust des Fleisches. Wir haben von David gesprochen. Die Bibel hat uns gesagt, dass die Fleischeslust kriegt gegen die Seele. Genauso wie Goliath gegen Israel einen Krieg geführt hatten. David hat Goliath besiegt, aber er konnte sein Fleisch nicht besiegen. Die Geschichte kennen wir schon. Bis heute ist Lust des Fleisches ein großer Goliath, mit dem Gläubigen kämpfen müssen. Nummer vier, irrtümliche, ich würde sagen, irrtümliche christliche Lehre. Wenn eine Lehre irrtümlich ist, ist sie nicht mehr christlich. Irrtümliche Lehre. Das halbe Evangelium ist kein Evangelium. Heute, da die Leute nicht mehr die Bibel lesen, lassen sich von anderen Leuten verwirren. Und heute hört man verschiedene Lehren, die man von der Bibel nicht gerechtfertigen kann. Vieles, ich kann von vieles reden, aber wir wissen das schon. Irrtümliche biblische Lehre, irrtümliche Lehre ist heute ein großer Feind der Gemeinde. Antichristliche Gesellschaft, antichristliche Verfassung. Im Laufe der Woche habe ich mit Papa über etwas unterhalten. Es gibt Leute, die so ihre bestimmte sexuelle Orientierung haben. Ich versuche das jetzt diplomatisch auszudrücken. Sie haben ihre eigene Orientierung und die gehören zu der Minderheit in der Gesellschaft. Und ihre Rechte müssen die Gesellschaft schützen. Durch ihre Rechte wird die Rechte der Mehrheit auch zunichten gehen. Zum Beispiel, wir sollen religiöse Freiheit haben. Aber unsere Freiheit als Christen, als Gläubigen, erlauben wir nicht, gegen solche sexuelle Orientierung zu predigen. Jesus liebt sie. Ja, das ist richtig. Jesus liebt sie und Jesus möchte sie helfen, von solcher Orientierung herauszukommen. Aber wisst ihr, wenn wir dagegen heute predigen, dann gibt es Probleme mit dem Gesetz. Das ist Diskriminierung. Es ist ein großer Goliath für die Gemeinde heute. Andere Goliath ist Tradition der Kirche. Es gibt biblische Lehre, es gibt Gemeindetradition. Manche Leute vergessen, dass biblische Lehre anders von Gemeindetradition ist. Und sie denken, dass Gemeindetradition gleich mit biblischer Lehre ist. Ach so, wir haben das immer gemacht. Der Herr darf uns nicht führen. Der Herr darf uns nicht leiten. Es muss so bleiben, wie es immer war. Tradition. Auch wenn der Herr anders will, hier nicht. Wenn du als Gemeindeleiter sowas durchbringst, dann gehen wir raus. Gemeindetradition. Wir müssen Unterschied zwischen den beiden machen. Es ist eine große Feind der Gemeinde heute. Wir müssen Gott fragen, wie geht die Gemeinde weiter? Was ist die Richtung jetzt? Was sollen wir tun? Welche Aufgabe gibst du uns heute? Und der Herr kann der Gemeindeleitung sagen, ja, so und so sollte die Gemeinde tun. Und das, was der Herr von uns erwartet, ist nur Gehorsam. Nummer sieben, Halbherzigkeit im Dienst des Herrn. Halbherzigkeit im Dienst des Herrn. Der Herr erwartet von uns starke Verpflichtung. Wenn wir zu ihm gehören, sollen wir Körper, Seele und Geist zu ihm gehören. Es muss keine Aspekte geben, indem wir sagen, ja, der Herr darf in diesem Aspekt uns nicht ansprechen. Das gehört zu mir. Er erwartet starke Verpflichtung von uns. Ich habe das nur so grob hier beschrieben. Man kann auch weitergehen. Es gibt auch Krankheiten. Es gibt auch Armut. Es gibt Verfolgung und so weiter. Nun, der letzte Punkt. Waffen des Sieges über Goliath. Wenn wir die Bibel lesen, können wir auch von David was lernen. Und zwar 1. Samuel nochmal, Kapitel 17. 1. Samuel, Kapitel 17. Ich lese jetzt ab Vers 40. Und nahm seinen Stab in seine Hand und er wählte 5 Glättersteine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und in dem Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, Sebaut, des Gottes, des Heeres Israels, das du gehört hast. Heutiges Tages wird dich der Herr in meiner Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erden, dass alles Land inner werde, dass Israel einen Gott hat. Vers 47. Und dass alle diese Gemeinde inner werde, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Streit ist des Herrn. Und er wird euch geben in unsere Hände, dass sich nun der Philister aufmachte und daher ging und nahte sich zu David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Philister an seinen Stern, dass der Stern fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Also überwand David den Philister mit dem Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn, und da David kein Schwert in seiner Hand hatte. David besiegte Goliath mit einer kleinen, verachtenden Waffe. Jeder von uns kann den Feind auch besiegen. Und von dieser Waffe David können wir auch ausfindig machen. Nummer 1, man sieht da, David hat Mitleid für die Ohnmacht. In Vers 23, 1. Samuel, Kapitel 17 nochmal, Vers 23, sagt die Bibel: Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat herauf der Riese mit Name Goliath, der Philister von Gath, aus der Philister her, und redete wie vorhin, und David hörte es. aber jeder Mann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er vor ihm und fürchtete sich sehr. Und David hatte Mitleid für diese Leute. Nummer zwei, sieht man, dass David solche große, starke Verpflichtung gespürt hat. Keiner andere wollte der Feind gegnen. Aber David, er hatte Weihe in ihrer Fülle. Die Bibel sagt in Vers 32 von unserer Texte, und David sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz, um deswillen. Dein Knecht soll hingegen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, wider diesen Philister, mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer, denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes. Er hat sein Leben gefährdet, weil er diese Verpflichtung hatte. Was für eine Verpflichtung? Genau gesagt, es ist Verpflichtung zur Herrlichkeit Gottes. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Goliath war kein persönlicher Feind von David. Er war ein Feind Israels. David kann sagen, ja, es geht mir nicht an. Aber David hat gemerkt, jetzt geht es um die Ehre Gottes. Jetzt geht es um die Herrlichkeit Gottes. Und das soll uns auch ansprechen. Vers 26. Das sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diese Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Herr des lebendigen Gottes höhnt? Also hat dein Knecht geschlagen beide, und des Löwen und den Bären soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer. Denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes. Er sah in ihm Verpflichtung zur Ehre Gottes, Verpflichtung zur Herrlichkeit Gottes. Nummer 4. Vertraue nicht in dem Fleisch. David hat kein Vertrauen auf menschliche Waffe. In Vers 38, und Saul sprach zu David, gehe hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Kleider an und setzte ihm seinen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm seine Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann nicht also gehen, denn ich bin es nicht gewohnt, und legte es von sich. Er hat kein Vertrauen auf menschliche Waffen. Wenn wir auch Anfechtung von dem Teufel bekommen, sollen wir uns auch nicht auf menschliche Waffe vertrauen. Der Herr hat uns seinen Namen gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns das Blut Jesus gegeben. Verschiedenes. Wenn wir an diese glauben, werden wir auch den Gegner besiegen im Namen Jesus. Amen. Und David hat auch da Glaubensbekenntnis. Man sieht, wie er spricht. Manchmal sagen wir, ja, wir glauben, aber unsere Worte spricht anders. Unsere Worte, unsere Taten sprechen von Unglaube. Wenn wir an Gott glauben, sollen wir auch an seinem Wort glauben. Sollen wir auch an den Namen Jesus glauben. Sein Wort gibt uns so starke Zuversicht. Und wir sollen nicht Angst haben, sein Wort zu wiederholen. Das hat David in Vers 45 gemacht. Vers 45. David aber sprach zu dem Philister. Der Philister war ein Riese, aber für David war das nicht. Manchmal fragen wir die Kinder und die Jugendlichen unserer Gemeinde, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Wir sehen Schwierigkeiten, wir sehen Herausforderungen, wir sehen Probleme und wir sollen auch Gott sehen. Ja, die Riese ist groß, die Probleme, die Herausforderungen, die Krankheiten, die verschiedenen, sie sind viel und sieht so groß aus. Aber wie groß ist Gott? Egal wie groß Goliath ist, er ist viel, 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 viel kleiner als Gott. Das wusste David schon. Er sagte in Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutiges Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heers der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erde, dass alles Land inner wird, dass Israel ein Gott hat und dass alle diese Gemeinde inner wird, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Streit ist des Herrn. Und er wird euch geben in unsere Hände. Amen. Und letztendlich, Gebet mit dem Wort Gottes. Wir können uns davon nicht weglaufen. Die Autorität, die Gott uns gegeben hat, können wir am meisten durch Gebet nutzen. Es gibt Gebet für unsere persönlichen Angelegenheiten, es gibt auch Fürbitte für die anderen. Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Liebe Geschwister, vielleicht sind keine von uns hier, ich meine, sind manche von uns hier, die noch nicht angefangen haben zu beten. Man braucht keine besondere Lehre. Man muss nur anfangen. Man muss nur üben. Fang an. Dann kannst du sehen, dass Gott dich auch als Bettler benutzen kann. In Jakobus Kapitel 4, ich lese Vers 2. Kapitel 4, Vers 2. Ihr seid begierig und erlanget damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnet damit nicht. Ihr streitet und kriegt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Dass ihr nicht bittet. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 21, Vers 21. Matthäus Evangelium Kapitel 21, Vers 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun, sondern ihr werdet sagen zu diesem Berge: Hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Das ist es. Das hat Gott auch von uns erwartet. Wenn wir eine Herausforderung sehen, es ist kein Grund zu beschweren, zu klagen. Es ist ein Gebetsanliegen für uns. Manchmal können wir auch fragen, wieso beten die anderen nicht? Sie haben die Herausforderung nicht gesehen. Du hast es gesehen. Du sollst dafür beten, dagegen beten. Deshalb hat Gott dein Augen geöffnet, diese Herausforderung zu sehen. Und wenn du nicht betest, bleibt das Problem immer und wird immer größer. Liebe Geschwister, ich weiß, heutzutage ist es schwierig, Leute ins Gebet zu rufen. Aber ich möchte euch heute ins Gebet rufen. Wir sollen für uns beten, für die Geschwister in der Gemeinde beten, für die Gemeinde im Allgemeinen beten, für die Stadt, in der wir uns befinden, beten. Auch für die Missionsarbeit. Die Gemeinde ist an verschiedenen Missionsarbeiten beteiligt. Wir sollen immer beten, dass der Herr offene Tür schicken.